Hallihallo und herzlich willkommen. Das heutige Thema wird vor allen Dingen Eltern interessieren, denn wir wollen uns mit der Frage auseinandersetzen, was macht YouTube eigentlich, damit Kinder und Jugendliche möglichst sicher auf YouTube unterwegs sind. Dafür haben wir uns drei wunderbare Gesprächspartnerinnen eingeladen und ich werde vorab aber noch kurz einen Hinweis geben, denn wir haben hier in den Shownotes einen Blogpost verlinkt. In diesem Blogpost geht es darum, was wir jetzt kürzlich für Maßnahmen getätigt haben, um für das Wohlbefinden von Teenagern auf YouTube ganz besonders zu sorgen. Sehr interessanter Beitrag, also wenn Sie zu Hause einen Teenager haben, bitte unbedingt mal lesen. Ich bin Georg Nolte und ich freue mich jetzt sehr auf meinen lieben Kollegen Maximilian von Perfall von YouTube Kids.
Hallo, mein Name ist Maximilian Perfall. Ich bin bei YouTube im Content Partnerships Team verantwortlich für die Partnerschaften zu unseren Partnern aus dem Bereich Family und Kids und auch die YouTube Kids App. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung, lieber Georg.
Ja, schön, dass wir zusammensitzen. Du bist der absolute Experte hier bei uns, was die App YouTube Kids angeht. Dazu komme ich gleich, warum wir reden. Denn es gab eine Umfrage im Auftrag von Google, eine repräsentative Umfrage unter Eltern in Deutschland. Und da wurde das Thema Online-Sicherheit für Kinder befragt. Und bei dieser Umfrage kam raus, dass 49% der Eltern dieses technische Tool YouTube Kids, über das wir gleich reden werden, als besonders beliebt und nützlich finden. Und zwar gefolgt von Google Family Link auf Platz 2 mit 36% und Google Safe Search auf Platz 3. Ich verlinke auch diese Umfrage hier gerne mal in den Shownotes. Aber kommen wir zum Thema YouTube Kids. Also es genießt ein großes Vertrauen bei den Eltern. Wir beide sind Väter. Ich habe 3 Kinder, du hast 4 Kinder.
So ist es.
Das heißt, wir nutzen das auch täglich zu Hause, nicht nur beruflich. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wo ist YouTube Kids bei uns, bei YouTube, so in diesem Konzept Online-Sicherheit aufgehangen?
Genau, ganz kurz YouTube Kids erklärt in ein paar Sätzen. YouTube Kids ist im Prinzip zu verstehen als gefilterte Version vom großen YouTube. Das heißt, wir stellen Eltern eine gefilterte Version zur Verfügung für alle Kinder zwischen 2 und 12 Jahren. Wir geben Eltern die Möglichkeit, auf dieser gefilterten Version von YouTube genau einzustellen, wie alt das jeweilige Kind ist, das da vor dem Bildschirm sitzt, und sodass das Kind dann auch nur Inhalte zu sehen bekommt, die für die jeweilige Altersstufe geeignet sind. Und wie filtern wir für YouTube Kids? Das ist eine Mischung zwischen automatisierten, also maschinellen und menschlichen Reviews, also da sitzen Kollegen von uns, die überprüfen die Inhalte auf Eignung für Kinder, sodass wir am Ende eine gefilterte, sicherere Version von YouTube erhalten. Und das ist aus meiner Sicht auch als Vater eben eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, den Kindern ein sicheres Tool online an die Hand zu geben.
Ja, in der Umfrage kam auch raus, dass die meisten Kinder im Alter von 9 Jahren das erste mobile Endgerät bekommen. Wenn man jetzt dieses gesamte Sicherheitskonzept anschaut bei uns, da gibt es mehrere Stufen, nicht nur YouTube Kids, ne?
Genau, also es beginnt sozusagen mit YouTube Kids. Ich habe erwähnt, die jüngste Altersstufe beginnt sehr früh. Das heißt in keinster Weise, dass wir Eltern dazu ermutigen, Kinder konsumieren zu lassen in einem frühen Alter. Aber wir stellen uns der Realität, dass es in vielen Fällen eben so ist, dass Kinder sehr, sehr früh damit in Berührung kommen. Und dann wollen wir dafür ein sicheres Umfeld zur Verfügung stellen. Das heißt, es beginnt mit YouTube Kids von 2 bis 12 Jahren und dann gegen Ende dieser Zeit von vielleicht schon mit 10, vielleicht mit 11 Jahren entwachsen Kinder dann so langsam YouTube Kids und möchten ihre ersten Gehversuche auf der großen Schwester YouTube machen. Und auch dafür haben wir eine sicherere Variante zur Verfügung gestellt für Eltern. Die nennt sich Supervised Experiences auf Englisch. Und wie der Name schon sagt, können Eltern dabei ganz genau einstellen, wie viel vom großen YouTube-Kinder damit schon erforschen dürfen. Und das heißt, auch da gibt es gewisse Stufen. Entweder eine sehr, sehr reduzierte Variante, dann schon ein bisschen mehr. Und die dritte Variante ist eben dann schon fast alles sehen zu können von YouTube. Und so können Eltern ziemlich haargenau einstellen, was Kinder eben sehen dürfen, auch vom großen YouTube. Und wenn Kinder dann schon in das Alter kommen, wo sie vielleicht gerne selber einen Kanal betreiben möchten und gerne selber Inhalte auf YouTube hochladen möchten, dann haben wir auch dafür eine Variante zur Verfügung gestellt, ein Produkt, bei dem Eltern einstellen können, dass sie eben informiert werden, wenn Kinder Inhalte hochladen und Eltern dann eine Benachrichtigung bekommen und diese Inhalte dann auch überprüfen können.
Ja, und wir werden diesen Podcast heute in drei Teile aufteilen. Wir werden nachher noch mit einer Person sprechen, die einen Kanal betreibt, der ja den Inhalt auf Kinder zugeschnitten hat. Also ein Made-for-Kids-Content-Creator, sagen wir dazu. Da werden wir gleich noch zu kommen. Und wir werden auch mit der FSM darüber reden, was diese unabhängige Organisation Eltern mit an die Hand gibt, um möglichst gut die Orientierung zu haben, wie die Kinder möglichst sicher online agieren können. Gut, lass uns in die Tiefe gehen. Du hast gesagt, du bist zuständig bei uns dafür, dass du mit Partnern Content zu YouTube Kids bringst, also Made for Kids Content. Vielleicht kannst du mal kurz ein paar Beispiele nennen, mit welchen Partnerinnen und Partnern du zusammenarbeitest.
Ja, das Feld von Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, ist genauso vielfältig wie YouTube selbst. Das beginnt bei den Content-Creatern, die wirklich ausschließlich auf YouTube unterwegs sind, mit YouTube groß geworden sind. Das sind in Deutschland vor allem auch Kinderliederkanäle. Das ist ein Genre, das in Deutschland nach wie vor extrem populär ist. Das sind Kanäle wie Sing mit mir Kinderlieder, Hurra Kinderlieder, Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen, also große Klassiker mittlerweile schon.
Entschuldigung, Max, da muss ich kurz einhaken. Ist das der Kanal, wo dann Simone Sommerland singt?
Der Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen, das ist ja ein Phänomen, das eben nicht nur auf YouTube, sondern überhaupt populär ist. Verkaufen unendlich viele CDs, glaube ich, nach wie vor und wird in unglaublich vielen Streams gehört. Also die sind wahnsinnig populär, eben auch bei uns auf YouTube.
Also meine Tochter ist 2,5 und die tanzt sehr gerne zu Die Katze tanzt allein auf einem Bein. Ich denke, da geht's dir als Vater nicht anders. Also da geht's los, dass man gemeinsam in der Kita oder in der Familie Bewegungslieder gemeinsam singt. Und das ist ein Riesenmarkt, oder? Ich glaube, Helene Fischer hat jetzt auch einen Kanal auf YouTube eröffnet, der genau in diesem Genre spielt.
Genau, Helene Fischer hat sich, das ist ein super Beispiel, Helene Fischer hat sich auch, nachdem sie selber Mutter geworden ist, dazu entschieden, eben ein Kinderliederalbum aufzunehmen, hat sich entschieden dazu, das zu begleiten, diesen Launch mit einer Videoreihe, und die hat sie exklusiv auf YouTube und YouTube Kids gelauncht. Wir haben das auch unterstützt und freuen uns sehr, dass sie sich so entschlossen hat. Und der Erfolg spricht für sich. Also Deutschland ist auch ein Kinderliederland.
Ja, also wie muss ich mir das vorstellen? Du besprichst dann mit ihrem Label oder mit ihrem Management, wann welcher Content da kommt, und das ist ein animierter Kanal, da ist Helene animiert, ne?
Genau, Helene ist animiert. Das sind sehr aufwendige Animationen, die auch an denen lange gearbeitet wurde und die sehr, sehr schön geworden sind und absolut ein Blick wert sind, an denen sie da gearbeitet haben. Wir haben mit dem Label gesprochen und mit denen zum Start eben diesen großen Aufschlag geplant, weil Für uns steht bei so etwas im Mittelpunkt die Qualität der Inhalte, neben der Eignung für Kinder natürlich, die auf der Hand liegt, aber eben auch die Qualität der Inhalte wird ganz groß geschrieben. Das ist etwas, worauf wir sehr, sehr stark achten, wenn wir eben solche Themen unterstützen. Und worauf auch der Algorithmus auf YouTube Kids sehr, sehr genau schaut, ist das eben qualitativ hochwertiger Content. In dem Fall waren wir uns da ganz sicher und deswegen haben wir das gerne unterstützt. Das, genau, das ist das eine Beispiel.
Entschuldigung, ich sehe gerade Helene Fischers Lied So ein schöner Tag, das Fliegerlied, 90.000 Views in 3 Wochen. Das geht doch super los, oder?
Ja, das ist doch nicht schlecht, ja.
Mhm. Und ja, Simone Sommerland hat doch, wie viel Millionen Abos sind denn auf so einem Kanal?
Du, müsste ich jetzt nachgucken, aber das werden zwischen 2 und 3 Millionen werden das ungefähr sein. Das könnten wir mal kurz nachschauen.
Das mache ich mal ganz schnell. Das ist Kinderlieder zum Mitsingen, ne?
Genau.
Okay. Also, da sind wir hier bei Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen bei 2,74 Millionen Views.
Das war doch gar nicht schlecht geschätzt.
Genau. Und wenn wir jetzt mal in die Views gehen, das sieht man ja auch beim Kanal, da sind wir bei sage und schreibe 3 Milliarden 400 Millionen Views. Das ist ja unfassbar.
Das ist unfassbar, aber wir als Väter können das natürlich bestätigen. Bei einmal anhören ist es nicht getan. Die laufen in Dauerschleife und Das hilft den Creatern auch bei uns und das hilft am Ende auch den Eltern, weil sie eben Inhalte haben, die den Kindern gefallen und die gerne immer wieder angehört werden.
Ja, wenn wir jetzt über die YouTube Kids App reden, wie sieht dieses sichere Environment auf Englisch, die Umwelt für die Kinder dann aus? Also was sind dort die Hürden, um in diese App zu kommen?
Genau, also die Hürden sind sehr, sehr hoch. Ich hatte ja erwähnt, das passiert mit einer Mischung aus maschinellen und menschlichen Überprüfungen, die da stattfinden. Und da sind die Hürden sehr, sehr hoch. Ich kann mal ein paar Beispiele nehmen von Inhalten, die dort nicht landen in der App. Das sind zum einen werbliche Inhalte, also Inhalte, wo eben ganz klar für ein gewisses Produkt Werbung gemacht wird. Das darf schon mal nicht auf YouTube Kids. Dann natürlich jegliche Form von Gewalt, Bullying, alles, was man als Eltern eben nicht sehen möchte in Inhalten und was man eben auch nicht guten Gewissens Kindern an die Hand geben kann, das findet dort nicht statt. Und das wird sehr, sehr streng überprüft und findet dann auch nicht den Weg in die Kids-App.
Wie ist denn da die KI eingebaut? Also auf was für Signale reagiert unsere künstliche Intelligenz?
Die befindet sich ja in einer konstanten Weiterentwicklung und wird immer besser im Erkennen dieser negativen Inhalte, dieser nicht geeigneten Inhalte und eben auch immer besser im Erkennen der qualitativ hochwertigen Inhalte. Also die wird laufend nachjustiert und ist ständig in Bearbeitung. Deswegen kann ich auch die ganz genau die Signale nicht nennen, aber die, wie gesagt, befinden die sich in ständiger Weiterentwicklung im Prinzip.
Über was für eine Community oder Reichweite reden wir denn jetzt hier bei YouTube Kids? Gibt es da Statistiken, die du mitgebracht hast?
Also eine Statistik, die ich immer sehr, sehr beeindruckend finde, ist, dass die Kids-App mittlerweile in 144 Ländern auf der Welt in 44 Sprachen verfügbar ist. Das zeigt schon mal die globale Relevanz des Themas Kinderschutz und ein sicheres Umfeld für Kinder weltweit. Und hat YouTube Kids kombiniert mit diesen Supervised Experiences, die ich vorhin erwähnt habe, über 100 Millionen wöchentlich aktive Nutzer weltweit. Das ist auch eine ganze Menge und zeigt auch da für mich vor allem den Wunsch von Eltern, über die ganze Welt verteilt, ihren Kindern ein sicheres Nutzungsumfeld an die Hand zu geben, wenn sie die ersten Schritte im Medienkonsum machen.
Lass uns doch mal kurz nochmal aus deiner Arbeit etwas auf den Tisch bringen. Wenn ich jetzt einen Kanal eröffne oder schon habe, gleich werden wir ja mit Ping and Roar reden. Wie geht man daran? Was gibt es dort für pädagogisch wertvolle Maßgaben. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
Ja, also da empfiehlt es sich im ersten Schritt einen Blick zu werfen in unsere Help Center. Das ist für Creator ja sowieso immer eine gute Anlaufstelle, wenn sie loslegen und besonders im Fall von Made for Kids Content, weil dort gewisse Leitfäden, Best Practices aufgelistet sind und verfügbar sind, die eben ganz klar zeigen, wie unsere Leitlinien für qualitativ hochwertigen oder auch qualitativ minderwertigen Content sind. Und das ist eine super Anlaufstelle, um dann später keine bösen Überraschungen zu haben. Und wenn man sich daran orientiert bei der Erstellung der Inhalte, dann ist man schon auf einem guten Weg, dann auch sein Publikum zu finden, weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Algorithmus von YouTube Kids ist sehr, sehr gut darin, eben diese qualitativ hochwertigen Inhalte sichtbar zu machen. Und wenn man die erstellt, ist man mit seinen Inhalten auf YouTube Kids sichtbarer.
Max, eine Frage. Wir sprechen gleich noch mit Alexander vom Kanal The Adventures of Ping and Roar, ein aus Deutschland geschaffener Kanal, der einen internationalen Ansatz fährt. Mhm. Bei YouTube Kids ist die Werbung sehr, sehr limitiert. Was für eine Strategie haben da deine Partner, wenn man... Man muss natürlich auch ein nachhaltiges wirtschaftliches Konzept haben, ne, für so etwas, weil es ja ein großes Investment ist.
Das stimmt, genau. Also nochmal ganz kurz vielleicht zur Grundidee. Ich meine, die Grundidee ist ja, liegt auf der Hand, warum wird wenig Werbung ausgespielt in der Kids-App, weil die ganz junge Zielgruppe natürlich mit so wenig Werbung wie möglich in Berührung kommen soll. Wenn doch mal Werbung ausgespielt wird in der App, dann nur 100% für diese junge Zielgruppe geeignete Werbung. Genau, und deswegen sehen viele meiner Partner YouTube Kids als Plattform, ich hatte vorhin kurz die Reichweiten erwähnt, die die App weltweit hat, eben als Plattform, um Marken groß zu machen, um diese Reichweite zu nutzen, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, als das auf YouTube Main möglich wäre, und eben Brands global groß zu machen. Und aus global größeren Brands kommen eine ganze Menge Fans einer gewissen Marke, die dann älter werden mit der Marke und dann vielleicht auf YouTube Main die Inhalte verstärkt konsumieren und wo sie dann auch nochmal eben nochmal mehr monetarisiert werden, weil dort nochmal ein bisschen mehr Werbung ausgespielt wird.
Vielen Dank. Sag mal, heute an so einem Tag, Child Safety Summit, was ist da deine Aufgabe?
Also der Child Safety Summit ist ein Tag, bei dem wir alle Initiativen präsentieren, die Google und YouTube gemeinsam und auch getrennt voneinander ins Leben gerufen haben, um Kindern ein sichereres Online-Erlebnis zu ermöglichen. Und wir tauschen uns aus an Infoständen, präsentieren auch YouTube Kids unter anderem. Und die Idee für uns von YouTube Kids war auch zu zeigen, was sind denn die Inhalte, die auf YouTube Kids verfügbar sind, und wer sind die Menschen hinter diesen Inhalten? Das heißt, es gibt Panel-Diskussionen mit Creatern, mit Medienunternehmen, die Inhalte für YouTube Kids produzieren und die ihre Inhalte dort zur Verfügung stellen. Und so zeigen wir die ganze Bandbreite von dem, was Google, aber eben besonders auch YouTube tut, für die Online-Sicherheit von Kindern.
Super interessant. Lieben Dank, Max. Kommen wir gleich zu den weiteren Gesprächspartnern. Ich entlasse dich jetzt hier erstmal aus diesem Gespräch. Vielen Dank. Tauche ein in den Summit. Danke, dass du aus München hier in Berlin dabei bist und uns alle so ein bisschen den Hintergrund zu YouTube Kids erklärt hast.
Ja, danke dir für die Einladung und bis bald.
Okay, das war mein Kollege Maximilian Perfall. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil, zum Teil 2 dieses Podcasts mit dem Schwerpunkt Online-Sicherheit für Kinder und Jugendliche. Und ich freue mich sehr, dass wir hier heute einen Creator sitzen haben aus München, der Made-for-Kids-Content macht. Hallo, lieber Alex, vielleicht stell dich doch mal kurz vor.
Ja, vielen Dank erstmal, Georg, an dich und Max für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Alexander Arndt mein Name. Ich bin Vater von 3 Kindern und da sind wir auch schon mitten im Thema Made-for-Kids-Content. Wieso mache ich das, was ich mache? Habe in den letzten Jahren, meine älteste Tochter ist 15, viel Kids-Content gesehen. Und mir oft gedacht, Mensch, das müsste und könnte man eigentlich anders machen. aus einer inhaltlichen Perspektive, aber auch aus einer Business-Perspektive. Wenn du dir den Markt anschaust, du hast noch viele Produktionsfirmen, die sehr in der alten Welt arbeiten. Ich pitch irgendwas bei einem Sender, entwickle lange und dann findet das Ganze vielleicht statt. Und für uns war da der Weg, Digital First, wie man so schön sagt, Inhalte einfach zu entwickeln, rauszugehen, damit sofort zu sehen, funktionieren die nicht, was sind die Möglichkeiten. Das war eigentlich die Idee hinter Digital Smiles. Und im Prinzip sind wir eine Produktionsfirma, die Inhalte für Kinder produziert im animierten Bereich. Also es sind alles, wie man so schön früher gesagt hat, Zeichentrickserien, 2D, 3D-Animationen. Und ja, sind vor einem Jahr mit dem ersten Channel gestartet, Ping & Draw, eine ganz charmante, süße 2D-Show für Kinder so zwischen 3 bis 6, 7. Sind auf YouTube zuallererst damit rausgegangen und das hat sich recht erfreulich entwickelt die letzten 12 Monate.
Ja, genau. Also Max hat mir dich und euch vorgeschlagen als Kanal, weil ihr, und das ist das Besondere und das unterscheidet euch so ein wenig von anderen Kanälen in dem Bereich, aus Deutschland, nicht nur für Deutschland, sondern international produziert. Kannst du das kurz beschreiben? Also es ist ein international ausgerichteter Kanal, ne?
Genau, also was da dahinter steckt, ist einfach die Business-Perspektive. Am Ende des Tages sind wir Startup. Wir müssen eine möglichst große Reichweite generieren, um das, was wir machen, auch zu finanzieren, weil wir völlig frei und unabhängig eigentlich unsere Inhalte produzieren. Also da stehen keine großen Produktionspartner dahinter, keine Sender, so wie das der klassische Weg wäre. Und da ist Deutschland einfach ein wichtiger Player, aber nicht der einzige, und der US-Markt ist der größte. Das heißt, wenn wir uns jetzt Ping & Draw zum Beispiel anschauen, wir sind zuerst auf dem US-Markt gelauncht mit der englischen Version, dann aber relativ bald auch in Lateinamerika mit einer lateinamerikanischen Version und jetzt auch in Indien mit einer indischen Version. Also wir müssen einfach gucken, wo sind die größten Märkte, und die arbeiten wir quasi von oben weg.
Bei diesen Kanälen oder bei dieser Ausrichtung komme ich gleich noch dazu, aber vorab nochmal kurz deine Historie vielleicht. Also du sagst, ihr seid vor einem Jahr jetzt gestartet. Wo kommst du her und wie ist dieses Konstrukt? Wie hast du jetzt gegründet?
Im Prinzip, ich bin ein ganz altes Medienkind, bei ProSieben mein Volontariat gemacht, dort die klassische Journalistenlaufbahn durchlaufen und dann glücklicherweise relativ früh in der alten Denke die Seiten gewechselt und 2013 begonnen, ProSieben zu helfen und aus ProSieben heraus Studio 71 zu gründen. Es gab damals schon Mediakraft, Tube One, aber es war so die Anfangsphase der Multichannel-Netzwerke.
Muss man ein bisschen erklären, Multichannel-Netzwerke, das sind also Creator, die gebündelt worden sind unter einem Dach, um sie gemeinschaftlich zu managen.
Genau, ja, also zu vermarkten, ja. Und vor allem ihnen auch zu helfen beim Reichweitenaufbauen, so Kollaborationen, Zusammenarbeiten, SEO, also so das ganze Paket eigentlich. Genau. Und ProSieben, die waren da somit die Ersten, die erkannt haben, dass das durchaus in Zukunft ein Konkurrent sein könnte, YouTube. Und genau, aktiv etwas getan, Studio 71 gegründet, damit wirklich recht erfolgreich groß geworden, auch international. Also Studio 71 gibt es ja bis zum heutigen Tage. In vielen Ländern dieser Welt sind in Amerika ein großer Player. Und das war quasi für mich so der Augenöffner, Mensch, da gibt es eine andere Art und Weise, wie man Content kreieren und den auch ausspielen kann.
Ja, wir reden über einen Sprachraum in Deutschland von drei Ländern in deutscher Sprache, und der englisch sprechende Raum ist natürlich um vieles größer und dadurch wahrscheinlich auch interessanter als Business Case, oder?
Richtig, wenn du dir den reinen Business Case anschaust, ja. Mhm. Und das war quasi so der Start für mich in dieser YouTube-Creator-Welt. Und jetzt noch ein paar Jahre später, wie gesagt, drei Kinder großgezogen und gesehen, dass diesen Creator Space aber viele Produzenten immer noch nicht verstehen und gar nicht dafür eigentlich produzieren, und haben da quasi die Chance gesehen, mit völlig neuen Marken an den Start zu gehen und völlig neue Marken zu entwickeln und aufzubauen.
Ich habe drei Kinder, du hast drei Kinder, das heißt, wir als Väter erleben genau das, was man sich dann auch erwartet, um sein Kind in bestimmten Momenten, ob es jetzt in den jungen Jahren ist, Tanz, Animationsvideos oder auch edukative Inhalte darzubieten. Aber bei der Masse ist ja dann oft auch so die Attitude, okay, es soll ja nichts kosten, und es soll trotzdem halt eben wertvoll sein. Mhm. Das ist doch, denke ich, eine nicht einfache Challenge dann auch für Creator wie euch.
Auf jeden Fall.
Weil wir ja auch einschränken, zum Beispiel auf YouTube Kids Werbung zu schalten. Ne?
Also die finanzielle Seite, ja, ist das eine. Aber auch vor allem, wenn du schaust bei der Masse an Inhalten, wer wählt denn aus, was die Kinder schauen? Du hast die Eltern als Gatekeeper, du hast euch, die ihren großartigen Job macht mit YouTube for Kids als Gatekeeper. Und für uns ist ganz klar, ja, wir wollen Kinder unterhalten. Es muss lustig sein, es muss unterhaltsam sein, sonst schauen die Kinder es nicht an. Aber wir haben eben auch Werte, die wir vermitteln wollen oder Orientierung, die wir Kindern geben wollen. Und das ist quasi unser Ansatz, diese beiden Dinge zu verbinden und auf dem Weg auch ein bisschen den Gatekeepern zu zeigen, guck mal, das ist Content, der wirklich wertvoll ist und der die Kinder auch weiterbringt, statt sie nur in Anführungsstrichen zu unterhalten.
Wie produziert ihr dann diesen wertvollen Content? Also wie entsteht jetzt, vielleicht gehen wir nochmal kurz in den Kanal, was wird dort bei Ping & Roar dargeboten sozusagen?
Also es ist kurz gesagt eine animierte Serie, jede Woche eine neue Episode, 5 Minuten. Und wir versuchen sehr spielerisch an die Sache ranzugehen. Wir haben, also der Ursprungsgedanke war, wir wollen was, wo wir niemanden ausschließen. Wir brauchen was für Jungs, für Mädchen. Das war mal so der erste Grobgedanke. Deswegen ein Einhorn, ein kleines Einhornmädchen und ein kleiner Dinosaurierjunge als Hauptdarsteller. Die beiden, wie gesagt, sehr playful, wie man immer so schön sagt auf Englisch, erleben viele Abenteuer. Genau, spielerisch. Sehr gut, danke dir. Es ist immer schwer, wenn du so. Genau, die erleben Abenteuer, die erstmal auf spielerische Art und Weise die Kinder ansprechen. Aber wir versuchen in jeder Episode ein Thema, eine Sache zum Thema zu machen, die wirklich aus der Welt der Kinder eben einen Wert vermitteln kann, ein Problem lösen kann oder bei irgendwas helfen kann. Also mal ein Beispiel, eine sehr erfolgreiche unserer ersten Episoden. Da will Ping bei Roar das erste Mal übernachten. Das kennt man jetzt als Eltern. Die erste Übernachtungsparty irgendwo 6, 7 Jahre. Man ist aufgeregt, man hat Lust, alle anderen Kinder gehen dahin, aber hat auch so ein bisschen Angst, das erste Mal von zu Hause wegzuschlafen. Was passiert? Ping hat so ein bisschen Sorgen in der Nacht, teleportiert sich immer wieder zu ihrer Mutter, weil mit ihrem magischen Ping kann sie sozusagen sich zurück nach Hause zu teleportieren und lässt sich von der Mama noch eine Geschichte vorlesen, nimmt die Mama mit rüber, die soll da noch eine Geschichte vorlesen und irgendwann nachts, Roar schläft schon, merkt Ping, was geht nicht, ich will wieder zu Hause schlafen, so, geht zurück und am nächsten Morgen macht sie sich wahnsinnig Sorgen und denkt, Mensch, jetzt bin ich abgehauen, was denkt Roar von mir, denkt er jetzt, ich bin irgendwie feige oder denkt er, ich mag ihn nicht, so und dann sagt die Mutter, komm, lass uns mal rübergehen, lass uns mit ihm sprechen, ja, wir gehen rüber und Roar, gerade aufgewacht, völlig müde, sagt so, hey, Ich hab gar nicht gemerkt, dass du weg gewesen bist. Alles cool, lass uns Pfannkuchen machen gehen. Und quasi so, ne? Da ist eine Angst da, eine Sorge. Wie gehe ich damit um? Und da versuchen wir eben wirklich Alltagssituationen von Kindern zu nehmen und die sehr spielerisch aufzulösen und sozusagen ja eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, aufzuzeigen.
Ist das Never Ending Sleepover, die Episode?
Genau, das ist
1,6 Millionen Views, ein Jahr her. Also das ist ja wirklich solide jetzt schon, ne, die Aufrufe.
Ja.
Ich sehe, der Kanal hat 221.000 Subscriber. Ihr habt jetzt schon 422 Videos erstellt. Und wenn ich jetzt nochmal in die Legende gehe des Kanals, dann sehe ich, dass ihr 52 Millionen Views jetzt erlangt habt, seit 19. Oktober 23. Also, kurzum, es läuft da, oder?
Ja, und das ist nur der englische Kanal. Der spanische schaut genauso aus. Ja, wir haben, das ist halt das, was ich vorhin sagte, dass wir uns ein Stück weit auch unterscheiden, indem wir wirklich das Medium nutzen, wie es eigentlich gemacht ist. Also wenn du dir die erste Episode anschaust mit TJ und Kylie, die hat 5 Millionen Aufrufe, die ist jetzt glaube ich 2 Monate alt. Mhm. Da haben wir, Kylie ist ein Mädchen, die hat einen TikTok-Kanal mit über 5 Millionen Followern und ist taubstumm zur Welt gekommen. Und wir wollten unbedingt mal in einer Episode thematisieren, wie ist das denn, wenn du nichts hörst, wenn du ein Hörgerät hast. Haben uns quasi an Kylie gewandt und sie gefragt, hey, magst du Teil unserer Show sein? Wir würden für dich einen Charakter entwickeln. So, dann hat sie uns erzählt, dass sie total Lust hat und dass Waschbären ihre Lieblingstiere sind. Also haben wir ein kleines Waschbärmädchen entwickelt, das auch ein Hörgerät hat. Und sind noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat uns tatsächlich beim Schreiben der Skripte geholfen. Also wir haben erstmal so Stereotyp runtergeschrieben und sie hat sich das angeguckt. Sie ist 10 Jahre alt mit ihrem Vater, uns Feedback gegeben. So, Moment mal Leute, das würden wir als Community nicht so gut finden. Das müsst ihr anders machen, das müsst ihr anders machen. Haben wirklich sozusagen ihre Ratschläge ins Skript gepackt. Haben sie das Ganze auch overvoicen lassen. Also sie sozusagen, sie kann nicht 100% perfekt sprechen, aber sie kann sich ausdrücken. Mhm. Und dieses Overvoice haben wir dann auch der Riley, so heißt der Charakter, in der Folge gegeben. Und ja, das Ganze dann zum World Sign Language Day, und das finde ich großartig. Ihr habt ja auch diese Highlights, auf die ihr schaut und wo du, ne, wenn du Videos machst, auch die Chance hast, vielleicht mal herauszustechen, haben das Ding zum World Sign Language Day veröffentlicht, haben von ihr den Push bekommen und am Ende, ja, es ist unsere best performing Episode immer noch, ist immer noch in den Top 5 jeden Tag und total toll, weil die Episode A unterhaltsam ist.
Und inklusiv.
Aber inklusiv, genau. Und das ist auch auf so eine kindliche Art so. Die Ping & Draw sind am Spielplatz, sehen Kylie spricht komisch und dann erstmal, hey, was ist denn mit dir los? Wieso sprichst du so komisch? Und dann erklärt sie, was ist los? Ich habe ein Hörgerät, und haben dann tatsächlich auch eine Situation aus ihrem Leben genommen. Dieses Hörgerät ist magnetisch. Irgendwann ist es weg, was auf dem Spielplatz ihr öfter passiert, weil es klebt dann irgendwo an der Schaukel, an der Rutsche. Mhm. Alle müssen dieses Hörgerät suchen. Und am Ende des Tages, alle werden Freunde. Roy geht ins Bett, sein Vater deckt ihn noch zu und sagt, und wie war dein Tag heute, was hast du gelernt? Und er sagt halt zu seinem Vater in Zeichensprache, so, gute Nacht, ich hab dich lieb. Und es ist so spielerisch toll. Und schön thematisiert. Und das ist sozusagen das, was wir machen wollen.
Toll, und ich sehe auch Shorts, habt ihr auch richtig raus, ne? Also What I Say versus What They Hear ist das meist performing oder best performing Shorts mit 26 Millionen Views. Also ihr habt da wirklich auch das Channel Management richtig verstanden, ne? Also da Shorts auch zu nutzen.
Das ist tatsächlich Teil unserer Strategie, und da ist eine Bluey so ein bisschen unser Vorbild, die das einfach sensationell machen, dass wir sagen, wir wollen auch Co-Watching ermöglichen. Du musst als, klar, es ist jetzt nicht das Erste, was du anschaust als Eltern, aber wenn du es anschaust, bist du auch emotional berührt. Du fühlst etwas als Elternpart. Und wir haben tatsächlich etwas riskante Strategie hier gefahren, dass wir gesagt haben, wir machen Shorts, die nur für die Eltern sind. Das war so ein bisschen tricky, ne? Weil du hast gerade die Diskussion, machst du dir mit Shorts deinen Longform-Traffic kaputt oder nicht? Und wir haben gesagt, komm, wir probieren es aus. Wir machen Shorts, die sich nur an die Eltern richten, die aber jetzt kinderfreundlich sind. Also um was es bei What I Say geht, das ist ein ganz klassisches Format, das ganz viele Momfluencer machen. Ich sage meinem Kind, in 5 Minuten geht's ins Bett. Schnitt, was hört das Kind? Ah, jetzt musst du sagen, dass du noch ganz viel Hunger hast, dass du unbedingt noch eine Folge schauen musst und dass du ja noch die Hausaufgaben machen musst. So. Und ganz kurze Clips, die unheimlich viral gegangen sind, bei den Eltern gut ankommen und am Ende immer den kurzen Abbinder haben. Hey, übrigens, Ping & Draw ist ein Format für Kinder, das auch deinen Kindern gefallen könnte. Und wir sind da noch in der Findungsphase. Es ist wirklich hochinteressant. Ich sehe bei uns, wir haben Wellen. Wir haben Wellen. Tage, da funktioniert der Longform-Content unheimlich gut und die Shorts funktionieren nicht. Dann switcht das Ganze und die Shorts funktionieren wieder für ein paar Tage und der Longform-Content funktioniert nicht so gut. Also ich glaube, der Algorithmus versucht sich da noch einen Reim zu machen, was wir eigentlich sind. Aber am Ende des Tages, also beides steigt an. Auch wenn es manchmal komisch ausschaut, und ich bin der Meinung, dass die Strategie da wirklich aufgegangen ist, zu sagen, komm, wir sprechen die Eltern an, wir sprechen aber auch die Kinder an in einem Kanal.
Ihr seid jetzt ein Jahr und einen Monat live. Ist das ungefähr das, was du so erwartet hattest als New Kid on the Block jetzt hier so ein bisschen? Es gibt ja so große Kanäle, die schon sehr etabliert sind. Simone Sommerland ist nur ein Beispiel, was im Musikbereich ist. Helene Fischer, habe ich ihr mit Max besprochen, hat jetzt ein Kids-Album aufgenommen, einen Kanal gestartet. Also seid ihr da, habt ihr vorher Erwartungsmanagement betrieben und gesagt, da wollen wir hin?
Ist jetzt die Frage, ob du den Investor Alex fragst oder den Creator Alex. Aus einer Business-Sicht habe ich es natürlich erwartet und gewusst. Als Creator, der ja auch wirklich schon viele YouTuber betreut hat, und wir hatten ja bei Studio damals auch das Bootcamp, wo wir wirklich Leute, die unter 1000 Abonnenten haben, gecoacht haben und
groß gemacht haben. Ne?
Genau. Und ich habe es so nicht erwartet, also war wirklich überrascht, wie gut es funktioniert. Wenn du jetzt guckst, Spanien und US, ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres die 100 Millionen Views knacken. Das wäre schon eine Benchmark, die für eine völlig neue Marke, das musst du ja bedenken. Ja. Du hast Marken, die sind bekannt und die starten einen YouTube-Channel, das ist was anderes.
Ja.
Wir sind auf YouTube von null gestartet mit dieser Marke.
Das musst du mir gleich mal erklären, was du mit diesem Markenbildungsprozess vorhast. Und was da YouTube für eine Rolle spielt?
Also mit Markenbildung meine ich, wenn du dir jetzt klassische Produzenten anschaust, die machen eine Auftragsproduktion für einen Broadcaster, Streamer und produzieren mit einer Produktionsmarge, die am Ende das ausschlaggebende Businessmodell ist. Bei uns ist es so, wir haben in unserem Investorennetzwerk, es ist mein drittes Startup, meine Mitgründer haben da teilweise noch mehr Erfahrung, noch größere Netzwerke, und wir haben sozusagen Geld eingesammelt mit unserer Vision. Wir haben 10 Formate entwickelt, also in einem sehr frühen Stadium, haben die gepitcht, haben damit sozusagen überzeugt, einmal mit den Formaten, die wir haben, und einmal mit der Idee. Und die Idee ist eben, diese Formate groß zu machen und auch ein Stück weit selber die Kontrolle zu erhalten, die durchaus zu lizenzieren. Also ich sehe die überall auf allen Plattformen, wo Kinder unterwegs sind, weil die Realität ist natürlich, die Kinder sind überall. Die haben nicht mehr nur ihren einen Sender oder ihre eine Plattform, die sind überall, und da kannst du dann auch Spiele mit reinnehmen. Ne? Wenn es jetzt ältere Kinder sind, Roblox, so die, ja. Also sozusagen die ganze Bandbreite der Punkte, an denen die Kinder sind, wollen wir bespielen.
Und Merchandising oder?
Genau, also sozusagen das Ziel wäre, irgendwann eine Marke zu haben, die vor allem dann auch später über Merchandising-Produkte etc. Revenues erzeugt.
Ja, bei uns ist ja die in der YouTube Kids Environment ist ja die Vermarktung sehr, sehr, sehr limitiert. Das heißt, ich vermute, hier ist der Markenaufbau im Zentrum, die Größe, die Reach, die Bekanntheit dann irgendwann auf anderen Wegen dann wahrscheinlich zu monetarisieren.
Also sagen wir mal so, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass auch die Erlöse auf YouTube sich wieder dem annähern, was du als nicht Made-for-Kids-Creator verdienst. Und es ist klar, dass es gibt einen großen Unterschied, weil die Regularien einfach viel strenger sind im Kids-Bereich. Zu Recht. Ich bin jetzt kein Sales-Profi, aber es gibt vielleicht auch Mittel und Wege, sozusagen über die limitierte Werbung, die du hast, höhere Erlöse zu erzielen.
Eine Frage dazu auch bei der Internationalisierung. Du hast eben erzählt, ihr habt noch 3 andere Kanäle, wo du dann hoffst, auf 100 Millionen zu kommen. Wir haben ja auch mittlerweile viele KI-Tools, wo man auf einem Kanal Multi-Audio-Tracks einstellen kann. Also dass zum Beispiel Mr. Beast 15 verschiedene Audio-Tracks in verschiedenen Ländersprachen hat. Ihr habt jetzt aber, wie ich höre, 2 andere Kanäle in anderen Sprachen aufgebaut. Warum habt ihr nicht auf einem Kanal die verschiedenen Sprachen, die ja dann durch eine automatische IP-Einstellung dann in Deutsch zum Beispiel ablaufen würden? Wieso habt ihr euch da für diese Strategie entschieden?
Ich glaube, dass das ganz wunderbar funktioniert, wenn du riesengroß bist und eine Reichweite hast und die Leute dich kennen und suchen.
Also egal, Mr. Beast.
Genau, Mr. Beast. Ich, und das ist jetzt aber, jeder hat seine eigene Interpretation des Algorithmus von SEO. Ich bin der Meinung, gerade wenn du auf Search Traffic schaust, ja, nach was suchen Eltern, die für ihre Kinder Serien suchen, wenn ich jetzt einen Kanal habe und den auf eine englischsprachige Zielgruppe optimiere, Titel, Beschreibungstexte, alles, bin ich mir nicht sicher, ob wir damit in Indien oder in Südamerika auch so eine Sichtbarkeit hätten. Probieren wir jetzt gerade, also ich habe gestern mit dem Team darüber gesprochen, dass wir die lateinamerikanischen Inhalte auch auf den US-Kanal packen, um mal zu probieren, was ist denn, wenn du alles in einem Kanal hast. Ich glaube aber, um vom Start weg schnell wirklich mit sehr effizientem SEO Reichweite zu erzielen, brauchst du lokalisierte Versionen. Und ich, also außer ich habe die Tools falsch verstanden, aber das sehe ich sozusagen im Moment noch nicht. Ich sehe ja die Audiospur in einer anderen Sprache, aber Titelbild zum Beispiel, ich schreibe jeden Freitag eine neue Episode. Müsste ich es dann in allen Sprachen hinschreiben, wird es automatisch übersetzt? Im Moment noch nicht. Also das ist sozusagen, es ist eine reine SEO-Entscheidung im Moment bei mir. Und wie gesagt, jetzt wo wir größer sind, fangen wir durchaus an, damit zu spielen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Ergebnisse sein werden.
Wir haben den Podcast angefangen, Max und ich, mit der Umfrage, die von Google in Auftrag gegeben worden ist, was Eltern umtreibt, wenn sie nach Sicherheit streben für ihre Kinder. Und da kam eben raus, dass sie einem Produkt sehr vertrauen, das ist YouTube Kids. Wie sehr ist denn wichtig für euch auch in diesem Environment, in dieser Welt zu sein?
Also es gibt es 2 Sichtweisen. Es gibt einmal die wirtschaftliche Sichtweise und einmal die inhaltliche. Es ist natürlich inhaltlich unheimlich wichtig, dass es das gibt, was ihr da macht. Und ich hab da auch schon viele Dinge gesehen, wenn du mal 10 Jahre zurückschaust, Kinder in Superheldenkostümen, die irgendwie von ihren Eltern zu absurden Dingen So, das wollen wir alle nicht mehr sehen. Und ich finde, da ist YouTube Kids ein großartiges Tool, weil ihr auch ein Stück weit einfach steuern könnt, wer kommt da rein und wer nicht. Also sozusagen aus einer elterlichen Sicht großartig. Und wenn du auf die Reichweitenseite schaust, ist es natürlich, wenn du hochwertige Inhalte produzierst, schön, eine Plattform zu haben, wo du mit nicht ganz so vielen Menschen konkurrierst. Und das wird, glaube ich, noch wichtiger, wenn du jetzt Richtung AI schaust. Es ist gerade im Animationsbereich, wird es in Zukunft so einfach sein, Sachen zu erstellen am Fließband. Und ich glaube, dass eine Schwemme von Content auf uns zukommt. Und dass es dann gerade wichtig ist, ne, wir arbeiten ganz anders. Wir haben ein Team von Autoren in Amerika sitzen. Das sind alles, die schreiben seit Jahrzehnten Kinderserien, Kinderbücher. Das sind erfahrene Leute, die wissen, was sind Probleme, die Kinder umtreiben, Probleme, die vielleicht ungelöst sind, Probleme, wo wir Unterstützung bieten können. Das machst du nicht, wenn du über AI mal eben ein bisschen Content erzeugst, der aber vielleicht ganz gut Klicks macht. Und deswegen ist es für mich unheimlich wichtig, dass du so eine Plattform hast.
Und setzt ihr dennoch irgendwo KI ein?
Klar, wir schauen, also wir arbeiten tatsächlich vor allem in der Animation mit allem, was möglich ist, weil die klassische Animation ist ein wahnsinnig, also war früher mal ein händischer Prozess, ist jetzt immer noch ein händischer Prozess im Sinne, da müssen Menschen viel an Computern sitzend machen und da ist AI natürlich eine Hilfe. Vor allem auf dieser Seite. Wenn du jetzt Ping and Draw Skripte schaust, die Drehbücher, die werden alle von Menschen und Autoren geschrieben. Einfach um da das zu haben, was wir wirklich wollen und was wichtig ist.
Heute ist der Child Safety Summit von Google und YouTube, wo du auch zugegen bist. Was erwartest du dir von hier und hast du auch eine Rolle?
Ich darf an einem Panel teilnehmen und ein bisschen Input und Insights geben, was wir so machen und wie wir es machen. Finde ich total spannend und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin total dankbar, dass ihr diese Events habt und auch diese Möglichkeit zu netzwerken, andere Spieler in dem Markt kennenzulernen. Und es ist unheimlich wichtig. Also das ist ja das Schöne an der digitalen Welt und an YouTube, dass du mit allen zusammen Geschichten erschaffst und nicht nur Geschichten für irgendjemand machst und da guck mal. Und diese Events sind halt das im echten Leben und deswegen, ja.
Warum ist denn der Bereich so interessant? Oder du hast eben gesagt, es ist noch nicht viel auf dem Markt oder ist noch nicht gesättigt, so in der Art, glaube ich, hast du es gesagt. Also warum glaubst du so sehr an diesen Markt und möchtest du auch eben diesen nachhaltigen, wertvollen Ansatz reinbringen?
Also der Markt ist schon gesättigt, muss man sagen, wenn es rein um Inhalte für Kinder geht. Aber wenn du dir Studien anschaust, was total unterrepräsentiert sind, sind zum Beispiel Probleme und Problemlösungen. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, da haben wir noch eine Riesenchance. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel von einem neuen Format, das wir gerade entwickeln. Wir haben Norm entwickelt, ein kleines, süßes Monster, das eigentlich gar nicht gruselig ist, sondern süß. Haben das erstmal auf einer anderen Plattform, Shorts, Reel-basiert, gelauncht und zwar mit dem Hintergrund, teilen ist eigentlich so die wichtigste Metrik. Ja? Schicke ich das an jemanden und dann, so, das war unsere Strategie dahinter. Haben mit Norm Videos aufgenommen, wo er wahnsinnig süß sagt, hier schickt das jemanden, den du magst, hier ist eine virtuelle Umarmung. Ich glaube, Reel Nummer 3 oder 4 ist gleich durch die Decke gegangen, wurde 4 Millionen Mal angeschaut, aber wir haben totalen Hass anbekommen. Die Leute haben es gehasst, die Leute haben geschrieben, hey, du schaust aus wie eine Zwiebel, bring dich um, kein Mensch braucht dich. Also wir haben tausende von Kommentaren gelöscht, die wirklich schlimm und menschenverachtend waren und haben dann gesagt, okay, wir haben hier was funktioniert, aber nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und haben dann angefangen und jetzt auf YouTube haben wir auch gerade damit gestartet, zu sagen, okay, wir feuern zurück, wir nehmen uns mal ein paar von diesen Kommentaren und wir entwickeln Norm zum Anti- Bully, der quasi gegen Cyberbullying vorgeht und in witziger Art und Weise auf diese Kommentare antwortet. Und was dann passiert ist, ist, dass sich tatsächlich die Community gespalten hat in Leute, die ihn immer noch hassen, die immer noch sagen, kein Mensch braucht dich. Und die andere Hälfte, die sagt, hey Norm, wir lieben dich, was du machst ist toll, wir stehen zu dir. Und dann, das entwickeln wir gerade, haben wir im nächsten Schritt gesagt, hey, das ist ja großartig. Wir haben ein Thema Cyberbullying, das total wichtig ist, das aber total schwierig anzugehen ist, weil du kannst kein Kind vor die Kamera setzen, das betroffen ist. Du nimmst erwachsene Experten, weiß ich auch nicht, ob die Kinder Lust haben, sich das anzuschauen. Jetzt haben wir hier einen virtuellen Influencer, eine animierte Figur, die totalen Hass abbekommt und damit total gut umgeht und die das alles durchgemacht hat im echten Leben und haben jetzt entwickeln quasi gerade eine Serie, wo er in einer Highschool für Monster ist, dort in der ersten Folge so ein bisschen zum Helden wird, weil er gegen den Bully aufsteht und dann wird in jeder Episode ein Kind aus seiner Klasse zu ihm kommen, nur mit er wird sozusagen so ein bisschen die Go-To-Person für Kinder, die aus dem Freundeskreis ausgeschlossen werden. So. Und das ist nur möglich, wenn du so unterwegs bist, wie wir es unterwegs sind. Das ist nicht, ne, die Idee, die ist entstanden, die hat sich entwickelt, die ist gewachsen. Und das ist eben eine tolle Möglichkeit und die ist wichtig, die brauchst du, du musst darüber reden. Und das ist halt für mich das Großartige, dass du die Möglichkeit hast, solche Dinge zu entdecken und einfach zu machen.
Das klingt so spannend und toll. Ich freue mich sehr, dass du heute hier beim Child Safety Summit bist und auch in Austausch mit anderen Creatoren gehst. Vielen Dank für deine Zeit, dass du kurz hier vorbeigeschaut hast und ich wünsche dir, wie gesagt, ein super Summit heute. Danke, Alex.
Danke, danke euch.
Ja, kommen wir nun zum dritten Teil und ich habe einen Gast hier jetzt von der FSM, Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Ein bisschen sperriger Begriff, deswegen sagen wir jetzt gleich ganz viel FSM. Herzlich willkommen, Lydia Derese von der FSM.
Hallo, danke für die Einladung.
Beschreib doch ganz kurz, was macht die FSM?
Die FSM ist eine anerkannte Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle und wir kümmern uns um den Jugendmedienschutz in Online-Medien. Das ist sozusagen erstmal die ganz Kurzbeschreibung. Es geht da vor allen Dingen darum, als Selbstkontrolleinrichtung unsere Mitgliedsunternehmen, zum Beispiel Google, zu beaufsichtigen, aber auch zu beraten rund um ihre Dienste und Unterstützungsleistungen eben auch vielleicht für Kinder, Jugendliche und Familien und das ist mein Aufgabenbereich. Ich bin Referentin für Medienbildung und als Medienpädagogin im Team Medienbildung dafür zuständig, Unterstützungsangebote für Eltern, Familien, also zum Beispiel für die Medienerziehung zu Hause umzusetzen oder eben auch für die Medienbildung in Schulen und in der außerschulischen Einrichtungen, damit dort eben Kinder und Jugendliche möglichst gut befähigt werden, auch einfach mit Online-Risiken umzugehen und möglichst sicher und selbstbewusst und auch positiv Online-Nutzungserfahrungen zu machen.
Du hast eben uns, also Google, erwähnt. Welche Firmen sind denn noch involviert?
Also die FSM ist ein gemeinnütziger Verein und wird sozusagen von Mitgliedsunternehmen und Verbänden getragen, kann man auf unserer Website auch ganz gut browsen. Das sind ziemlich viele Unternehmen, ziemlich große aus der Online- und Telekommunikationsbranche. Die Streaming-Anbieter sind dabei und die großen Mediatheken der Fernsehsender, aber auch kleinere Unternehmen, die sich eben im Online-Bereich so tummeln, sind da Mitglieder. Also doch eine relativ große Zahl mit ganz unterschiedlichen Angeboten und Produkten auch.
Ja, ich habe natürlich auch in der Vorbereitung ein bisschen gesurft auf eurer Seite und ich sehe, dass das Ganze ja im Jugendschutzgesetz auch verankert ist. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Also als anerkannte Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle arbeiten wir vor allen Dingen nach dem JMStV, also dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Da sozusagen haben wir unsere Legitimierung, sind da eben auch von der KJM, der Kommission für Jugendmedienschutz, anerkannt und erfüllen eben qua dieser gesetzlichen Vorgaben so eine Art Pufferrolle, Zwischenrolle als NGO zwischen diesen Mitgliedsunternehmen und Verbänden und der staatlichen Aufsicht. Und das ist ganz spannend, weil wir eben sozusagen eben schauen können, wie können wir unsere Mitgliedsunternehmen, die Anbieter möglichst gut auch beaufsichtigen, ob sie eben auch einfach möglichst alles dafür tun, damit Kinder und Jugendliche sicher online sind und sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, aber eben auch beraten, was für tolle Lösungen bieten sich vielleicht, wie kann man auch bestimmte Angebote gestalten, wie kann man vielleicht auch Aufklärung für Eltern, Familien umsetzen.
Jetzt seid ihr auch heute hier im Rahmen der Google-Veranstaltung Familien in der digitalen Welt unterstützen dabei. Ihr seid sowohl auf einem Panel als auch wahrscheinlich in vielen Gesprächen dabei. Was nimmst du mit von so einem Tag?
Ja, das war eine super Veranstaltung und wir hatten ja auch im Vorhinein schon die Chance, gemeinsam mit euch auch so eine Checkliste eben für Eltern und Familien umzusetzen, mit so als kleine Ratgeberfunktion auch, was können Eltern mitnehmen, um ihre Kinder sicher zu gestalten. Aber hier bei so einer Fachveranstaltung ist es natürlich unfassbar spannend, zum einen nochmal ein bisschen näheren Einblick zu bekommen, in welche Maßnahmen, Tools und Features gibt es eben auch gerade. Dann haben wir hier auch Jugendliche dabei gehabt, die auch so ein bisschen Reality-Check natürlich mitbringen. Wie fühlen sie sich, wenn sie online unterwegs sind? Was wünschen sie sich? Welche Unterstützung können wir gut bieten? Und es sind natürlich auch super viele ExpertInnen von anderen Institutionen und NGOs hier dabei, mit denen man immer wieder in den Dialog auch gehen kann, weil sehr, sehr viele Angebote und Maßnahmen lassen sich auch einfach nur in Kooperation, im Dialog und unter einem größeren Rahmen mit gemeinschaftlicher Verantwortung umsetzen.
Genau, du hast es erwähnt. Wir haben im Vorfeld schon ein paar kommunikative Punkte gesetzt. Da ist auch eben dieser Elternratgeber dabei, den werde ich selbstverständlich hier unten in den Shownotes nochmal verlinken. Und da ist auch unter anderem ein Link drin zu eurem Elternguide-Online-Ratgeber. Das ist eine eigene Homepage sozusagen für die Eltern, um sich dort umfassend über Themen rund um Online-Sicherheit für Kinder und Jugendliche zu informieren. Aber beschreib du bitte mal kurz, was finden denn die Eltern dort auf diesem Ratgeber?
Ja, Elternguide Online ist eine Plattform, die Familien, die Eltern dabei unterstützen möchte, Medienerziehung zu Hause wirklich ganz konkret umzusetzen. Und das richtet sich an Eltern mit Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 17 Jahren, also wirklich die gesamte Alterspalette. Und dementsprechend bieten wir eben ganz viele Informationen, kurze Artikel, Toolbeschreibungen zu eben verschiedenen Medienphänomenen, zu Diensten, zu vielleicht auch neuen Risikolagen, aber auch zu kreativen Sachen, die man mit Medien machen kann oder wie man eine Balance in der Familie findet oder Regeln aushandelt. Also die ganze Bandbreite, die Jugendmedienschutz und Medienerziehung für uns ausmachen, wo es eben nicht nur um Verbieten oder Schutz so etwas geht, sondern wo man wirklich schauen muss, wie können eben Risiken Kindern und Jugendlichen vermittelt werden, altersgerecht, wie können Eltern gut begleiten, wie können aber auch technische Lösungen zum Beispiel in der Familie helfen.
Ja, ich finde das wirklich einen sehr, sehr praxisnahen Ansatz. Es gibt nämlich zum Beispiel auch einen Gesprächsleitfaden hier als Informationspunkt für Eltern und Familien, um eben Anregungen zu bekommen, wie man mit seinem Kind über Online-Sicherheit und Mediennutzung sprechen kann. Also das finde ich halt sehr, sehr praktisch. Ich bin ja selber Vater von 3 Kindern inklusive einer pubertierenden Tochter. Und das ist wirklich ja Alltag, das Thema Mediennutzung. Also da kann ich wirklich nur raten, da mal reinzuschauen. Das wird, wie gesagt, verlinkt. Ich frage jetzt mal in diese Richtung, wie sich das Mediennutzungsverhalten insgesamt verändert hat, Lydia. Also gibt es dort etwas, wo ihr sagt, ja, es hat sich in den letzten Jahren verändert und da haben wir auch einen speziellen Augenmerk drauf gelegt?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir bei Kindern und Jugendlichen eine relativ große Palette an potenziellen Risiken immer betrachten müssen. Und das macht es eben auch so schwierig für Eltern, da sozusagen engagiert zu bleiben und auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Vor allen Dingen, wenn wir immer so ein bisschen mit einem kinderrechtlichen Blick auch darauf schauen, dass es nicht nur um Schützen geht, sondern auch um Teilhabe oder auch um Befähigung. Und reden wir eben über zum Beispiel problematische Inhalte für gewisse Altersgruppen oder unerwünschte Kontakte oder negative Erlebnisse bei der Interaktion mit anderen, kommerzielle Risiken oder sich selbst vielleicht auch risikohaft verhalten oder nicht so richtig wissen, wie finde ich vielleicht auch mal einen Cut von der Mediennutzung, bevor es eben vielleicht zu viel Zeit wird, die ich damit verbringe. Und was ich sagen würde, was sich verändert hat, ist schon, dass wir über die Jahre feststellen müssen, dass Kinder einfach immer früher online auf all diese Phänomene auch treffen, früher online gehen und auch immer früher zum Beispiel ein eigenes Smartphone bekommen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Kinder eben nicht erst als Jugendliche, sondern durchaus eben schon im Grundschulalter mit einem eigenen Smartphone auch unbegleitet online unterwegs sind und durchaus eben auch schon auf Social-Media-Plattformen.
Genau, was du eben gesagt hast, dass, dass die Mediennutzung immer früher startet, ist ja auch in der Umfrage belegt worden, die Google in Auftrag gegeben hat. So denken Eltern in Deutschland über Online-Sicherheit für ihre Kinder. Das haben wir schon verlinkt. Da wurde herausgefunden, dass im Durchschnitt die Kinder im Alter von 9 Jahren ihr erstes digitales Endgerät, also ein Handy, erhalten. Das ist genau das, was du sagst, ne?
Genau, das ist tatsächlich einfach immer früher geworden. Das sah vor 5 Jahren natürlich noch ganz anders aus. Und das, darauf müssen wir uns eben einstellen, ne? Sowohl natürlich irgendwie die Anbieter von Diensten und Plattformen, aber vor allen Dingen natürlich auch alle, die im Bereich Jugendmedienschutz und Medienbildung, Medienerziehung unterwegs sind, um die Erwachsenen, die ja in der Verantwortung auch sind, die Kinder und Jugendliche zu schützen und zu begleiten, die da gut zu unterstützen und da eben Hilfestellung zu geben.
Ja, was waren denn noch so für Learnings für dich in der Studie dabei?
Also das Spannende ist auf jeden Fall immer, dass die Eltern sich auf jeden Fall in der Verantwortung sehen, ihre Kinder zu schützen. Das haben wir zum Beispiel auch in der FSM-Studie Jugendmedienschutzindex gesehen. Und ich habe auch hier bei eurer Studie rausgelesen, dass sie sich durchaus aber auch wünschen, dass sie irgendwie früh genug mit ihren Kindern reden, dass sie das Gefühl haben, wir rennen vielleicht auch so ein bisschen hinterher und möchten dann natürlich auch nicht, dass ihren Kindern und Jugendlichen was passiert. Und das deckt sich eben auch mit unserer Studie sehr, dass sie die Verantwortung bei sich sehen, aber auch ganz klar benennen, wir brauchen Hilfe, um das umzusetzen. Ne? Wir sind zwar in der Hauptverantwortung, wir sind die Eltern, das nehmen wir auch an, aber wir, die Unternehmen, die Plattformen, die Dienste, auf denen sich unsere Kinder tummeln, die sind genauso in Verantwortung. Generell, was dort für Inhalte sind, aber auch, was so Unterstützungsfeatures und Maßnahmen eben anbietet, da wirklich auch Lösungen anzubieten, die auch möglichst gleich auffindbar zu machen und so. Aber die Eltern sehen genauso auch eine Verantwortung in der Politik oder in der Schule, darüber aufzuklären. Ne? Und das ist eben, da sehen wir, dass irgendwie Jugendmedienschutz wirklich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen wird von den Eltern selber. Und so gehen wir jetzt als FSM an das Thema auch immer ran und sehen das eben auch. Also Elternguide Online zum Beispiel ist auch ein Gemeinschaftsprojekt von vielen NGOs und Institutionen gemeinsam mit ganz viel Expertise auf vielen Schultern.
Ja, da hast du recht, viele Schultern. Und ich kann auch nur sagen, dass wir bei YouTube auch regelmäßig Updates machen, um genau das, was du sagst, möglichst sicher zu gestalten, das, was die Plattform YouTube den Usern, den Jungen sowie den Alten in die Hand gibt. Aber da denke ich, ist es ein ständiger Prozess des Verbesserns. Und das ist halt eben auch gut, dass wir da im Austausch sind und auch über verschiedene Touchpoints. Es gibt ja auch bestimmte Aktionen, die wir auch wirklich ganz punktuell zusammen machen. Mir fällt da ein 361 Grad. Das war eine Kampagne in den Schulen rund um Respekt voreinander und gegen Mobbing. Also ich denke, da ist nie genug oder sagen wir, das ist nie perfekt oder zu viel getan. Ich denke, da kann man immer noch mehr machen. Und denke, da haben wir auf jeden Fall schon gute Sachen gemacht, aber wir müssen da auch am Ball bleiben.
Absolut. Und es kommen ja auch immer wieder neue Kinder und Jugendliche, die diese Welten erst entdecken und deren Eltern auch erst einsteigen in diese ganze Welt. Insofern, da lohnt sich's, glaube ich, immer wieder neues Engagement und auch immer wieder neue Wege zu gehen. Genau das eben auch aufzuzeigen, Lösungen aufzuzeigen, aber auch die bekannt zu machen.
Ja. Und welche zusätzlichen Herausforderungen hat diese zunehmende Digitalisierung für den Jugendschutz mit sich gebracht?
Also es ist auf jeden Fall natürlich so, dass wir von globalen Diensten sprechen, also mit eben Millionen von Nutzenden. Und das ist ungemein spannend und bringt natürlich auch total inspirierende Inhalte und spannende Menschen, die man folgen kann und zuhören kann und tollen Content mit sich, ist aber natürlich für Minderjährige, für Kinder und Jugendliche erstmal trotzdem ein weiterer Zugang, leichterer Zugang vielleicht eben auch zu noch mehr Medieninhalten, die gar nicht unbedingt für sie gemacht sind oder die eben im schlimmsten Fall sogar auch für sie nicht gut sind oder einfach für sie auch gefährlich sein können. Mhm. Und eine weitere, würde ich sagen, schon nochmal neue Herausforderung bringt alles, was mit KI zu tun hat. Also natürlich auch hier extrem spannende Tools, die viel erleichtern und Kreatives ermöglichen und uns auch viel helfen können. Und das finden Kinder und Jugendliche natürlich ungemein spannend. Aber eben auch Tools, die durchaus auch missbraucht werden können. Jetzt Stichwort Deepfakes oder so, wenn wir an Desinformation online denken oder auch an Cybermobbing, die durch solche Möglichkeiten eben einfach auch nochmal eine andere Dynamik und nochmal eine andere Gefahrenstufe sozusagen auch bekommen.
Was sind denn die größten Gefahren für Kinder im Internet? Sind das diese Bereiche, die du gerade auch schon angesprochen hast?
Also ich würde sagen, da muss man schon vor allen Dingen sehr drauf schauen, was genau, also wie alt ist das Kind oder der Jugendliche und was genau tun die? Weil das hat schon sehr viel damit zu tun, welche Medien, welche Plattform, welche Dienste und auch das Setting. Ne? Mache ich das ganz alleine oder sind da vielleicht noch Menschen dabei? Also wir müssen grundsätzlich da gucken, mit was genau beschäftigen wir uns. Aber wir können durchaus festhalten, dass eben problematische Inhalte und erwünschte Kontakte ein Problem sind. Und ob die jetzt sozusagen nur durch Menschen gemacht oder auch mit Hilfe von KI-Technologie generiert werden, ist dann erstmal gar nicht so wichtig. Wir müssen halt einfach wissen, Eltern müssen das wissen, Kinder und Jugendliche müssen das aber auch wissen, auf was sie vielleicht achten müssen und wie sie sich eben dann vielleicht auch helfen können oder wohin sie sich wenden können, wenn sie da einfach negative Erfahrungen machen.
Ja, das ist ja ein dreigeteilter Podcast. Ich habe ja mit meinem Kollegen Maximilian von Perfall über das Produkt und die Umgebung YouTube Kids gesprochen. Dann habe ich mit einem Creator gesprochen, der Content für Kinder und Jugendliche macht. Was ratet ihr denn Eltern, was die YouTube-Nutzung angeht, um sie möglichst sicher zu gestalten?
Auch hier würde ich auf jeden Fall immer natürlich erstmal wissen wollen, wie alt ist ihr Kind und was genau möchte das tun, weil das hat viel damit zu tun, welche Vorkehrungen sollten wir treffen. Also das Alter, die Bedürfnisse, auch hier die Nutzungssituation ist wichtig. Soll mein Kind auch einfach mal alleine YouTube-Videos gucken können? Oder ist das eher so ein Familiending oder mit älteren Geschwistern? Aber es ist auf jeden Fall toll und darauf machen wir Eltern immer aufmerksam, dass es eben ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, YouTube dort eben alters- und auch bedürfnisgerecht eben zu nutzen und zu entscheiden, was passt wann. Also ob ich eben YouTube Kids für die Allerkleinsten in unterschiedlichen Altersspannen und auch mit unterschiedlichen Features nutze oder eben, wenn mein Kind älter wird und das einfach auch gar nicht mehr reicht, weil da ganz viele Sachen dabei sind, die mein Kind halt gerne sehen möchte, dass man dann eben schaut, YouTube unter Elternaufsicht zu nutzen und auch zu entscheiden, was passt gut. Wir können über Mediennutzungszeiten reden, die wir sozusagen gemeinsam auch aushandeln können. All diese Features müssen Eltern kennen und auch einfach wissen, dass sie da eben Hilfe finden und das für sich so ein bisschen passgenau auch machen können, ne, für ihre Situation zu Hause mit ihrem Kind.
Vielleicht kannst du das auch nochmal so ein bisschen konkretisieren oder alltagsnah gestalten. Also was sind denn so die einfachsten Einstellungen für Eltern? Die schnellsten, einfachsten technischen Apps oder Einstellungen?
Die schnellsten, das ist eine super schwere Frage, weil es natürlich auch jetzt auch davon abhängt, von welchem Gerät reden wir gerade, welches Betriebssystem. Ne? Und aber grundsätzlich würde ich halt immer sagen, schauen Sie, dass das Gerät, die Eltern sollten immer schauen, dass das Gerät möglichst passgenau eingestellt ist. Also wenn es ein Gerät ist, das mein Kind alleine nutzt, muss ich natürlich schauen, kann ich da ein Profil anlegen, das irgendwie eine Altersstufe hinterlegt, gewisse Apps nur freigebe, nur die, die mein Kind auch nutzen soll, einen Schutz einrichten, der Privatsphäre angibt, der Kostenkontrolle angeht und so weiter. Und dann aber eben idealerweise bei den Lieblings-Apps der Kinder, und das sind ja zumindest im jüngeren Alter, sind das noch gar nicht so viele. Ne? Das App-Portfolio wird ja größer, wenn es Jugendliche werden, aber gerade bei den Jüngeren ist das noch nur eine Handvoll sehr beliebter Apps. Und da muss man eben gucken, dass man genau die auswählt, ist die überhaupt für das Alter geeignet und bietet die eben, wie zum Beispiel, wie es jetzt im YouTube-Kosmos, sag ich mal, der Fall ist, eben die Möglichkeit zu gucken, welche App genau, also YouTube Kids oder sozusagen das große YouTube und mit welchen Einstellungen, welche passen da genau zu mir. Und das kann man ja für andere Dienste auch machen oder man kann auch Spiele zum Beispiel in den Stores eben auch nach der Alterseinstufung zum Beispiel auswählen Und wenn dann die Geräteeinstellungen greifen, die ich eben schon beschrieben hatte, dann kann das eine ganz gute Unterstützung werden, ersetzt aber nicht, auch zu reden, im Dialog zu bleiben und aufzuklären oder einfach da sozusagen auch Medienerziehung mit dem Kind zu gestalten, fernab vom Gerät sozusagen.
Ja, wenn ich auf eurer Homepage gehe, sehe ich eine Zweiteilung, nämlich auf Eltern und Familie liegt ein Fokus und auf Lehr- und Fachkräfte. Welche Rolle spielt dann bei Lehr- und Fachkräften, was das Thema YouTube angeht?
Da geht es, also das ist eine ganz spannende Frage, weil das immer gar nicht so leicht ist, ein Angebot für alle Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte zu machen, weil auch einfach die Schulsituation, ne, sehr unterschiedlich ist. Manche Schulen haben Internet und sind sehr digital unterwegs, andere sind vielleicht noch sehr analog. Aber es geht uns eigentlich darum, im Bereich Medienbildung eher für den schulischen und außerschulischen Bereich. Auch dafür haben wir übrigens ein eigenes Projekt, das heißt Medien in die Schule. Das ist auch in Zusammenarbeit mit Google damals entstanden und bietet kostenfreie Unterrichtsmaterialien zu ganz vielen verschiedenen medialen und Jugendmedienschutzthemen. Da geht es uns vor allem darum, dass Lehrkräfte die Chance bekommen, möglichst niedrigschwellig diese Themen in den Unterricht zu bekommen. Also, ihr seid mit Suchmaschinen unterwegs, ihr seid auf Videoplattformen unterwegs, ihr folgt InfluencerInnen, ihr kommuniziert online. Ne? Was kann da alles passieren? Wie kann man das sozusagen möglichst gut, eher präventiv sogar aufklären, bevor negative Dinge passieren, aber auch in der Schule zu verorten, dass die Jugendlichen da lernen, was tue ich, wenn mir was passiert, was tue ich, wenn ich negative Erlebnisse habe, was sollte ich dann für Schritte gehen? Und das kann man eben in der Schule auch ganz plattformunabhängig, sage ich mal, und sogar im Zweifel auch ganz analog behandeln und besprechen.
Mir fällt auf im Laufe unseres Gespräches, dass es wirklich sehr, sehr viel an den Eltern liegt, möglichst viele Informationen zu sammeln. Und ich finde, eure Homepage ist so voller wertvoller Inhalte. Und ich wette, dass viele gar nicht diese Unterscheidung kennen, entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte, relativ unzulässige Inhalte und absolut unzulässige Inhalte. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass man als Elternteil wirklich sich auf den besten Stand der Dinge bringt und da die Verantwortung lebt, oder?
Absolut, obwohl wir hier natürlich auch unterscheiden müssen. Ne? Es gibt sozusagen dieses Fachvokabular und was die Gesetze vorschreiben. Und das müssen vor allen Dingen die Anbieter wissen und eben auch wissen, welche Inhalte darf ich zeigen und wem. Und die Eltern sollen idealerweise, und das versuchen wir eben bei Elternguide Online, die Informationen so niedrigschwellig und so alltagsnah bekommen, wie sie sie brauchen. Und auch das Gefühl haben, also wir wollen eigentlich vor allen Dingen inspirieren, ich interessiere mich dafür, ich höre zu und wenn ich auf irgendwas stoße, was ich nicht verstehe oder wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht, die Eltern kennen ja auch ihr Kind am besten, dann weiß ich, wo ich hingehen muss und kann mich dazu informieren. Aber idealerweise eben erstmal überhaupt so ein Grundinteresse und so einen Dialog in den Familien schaffen. Das ist wichtig, aber du hast vollkommen recht, letztlich dann diese ganzen Entscheidungen zu treffen, welche Dienste ja und wie und wann und welche ganzen Einstellungen machen kann und dann vielleicht noch über irgendwie schwierige Themen reden. Das ist echt eine Menge Arbeit. Und da können wir eben einfach nur dran arbeiten, es den Eltern möglichst leicht zu machen, zum Beispiel auch virtuelle Elternabende anzubieten, wo die kostenfrei einfach reinkommen können und ein bisschen sich Input abholen von ExpertInnen und vielleicht auch einfach mal ein paar Fragen stellen können oder auch von anderen Eltern hören, was funktioniert denn bei euch, was hat gut geklappt, was vielleicht nicht so, ne? Dass die auch gemeinsam Familien untereinander, Eltern untereinander in den Austausch kommen.
Ja, sehr interessant. Lydia, vielen Dank, dass du die ganzen Hintergründe hier mal erklärt hast und denke, es ist eine gute Hilfestellung für alle Eltern da draußen. Danke, danke für deine Zeit und danke, dass du hier warst und hoffentlich auch einen erfolgreichen Tag hattest.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung. Nochmal, hat Spaß gemacht.